Ich habe für heute ein Predigtwort ausgesucht aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. 2. Thessalonicher 2. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht, warum wohl in unseren Tagen die Menschen so besonders betroffen sind von den Ereignissen des Kriegsgeschehens. Vielleicht haben viele Menschen um uns her jahrelang auch in einem Traum gelebt, als ob es doch auf dem Weg des Friedens vorwärts gehe. Sie haben verdrängt und vergessen, dass vielleicht an 20 Stellen der Welt gegenwärtig ein furchtbar blutiger Krieg tobt, der vielleicht bis jetzt noch blutiger ist als der in den letzten Tagen. Im Süden Sudans, in Liberia, in Mosambik, in Uganda, in Angola, im Tschad und wo überall. Und darum möchte ich heute über dieses Wort predigen. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wanken machen, noch erschrecken lasst. Weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbar werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Und mit jedmöglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung. Wird man nie damit fertig. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns seinen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Sie haben das ja gehört, dass im Dritten Reich ein schwerer Kampf tobte. Hitler versuchte damals, seine Führerrolle, und zwar schon von Anfang an, auch über die Kirchen auszudehnen. Und da war es dann anfangs eine ganz kleine Gruppe von, wie sie sich nannten, bekennenden Christen, die dem Widerstand leisteten. Hier in unserer Gemeinde war es von Anfang an geschlossen, der ganze Kirchengemeinderat, und da ging es durch viel Unruhe, durch viel Feindschaft hindurch. Die Jugendgruppen wurden aufgelöst, selbst der Konfirmandenunterricht wurde noch mit Stinkbomben gestört. Und in diesen bewegten Tagen fand damals im Furtbachsaal eine Versammlung der bekennenden Kirche statt. Und das wissen unsere Jüngeren nicht mehr, hinter dem Furtbach-Krankenhaus, das ist heute abgerissen, war ein großer Saalbau. Dort haben die Veranstaltungen stattgefunden, das war damals das Haus des CVJM. Und vor Beginn standen einige leidende Männer zusammen und tauschten die neuesten Nachrichten aus, erregende Geschichten. Einer war verhaftet, ein anderer hatte Redeverbot bekommen, ein anderer war des Landes verwiesen worden, dort war eine Hausdurchsuchung, dort war ein Druck beschlagnahmt worden. Und so standen sie beieinander und dann kam ein anderer von hinten dazu, der auch zu diesem vertrauten Kreis der leidenden Personen gehörte, und er sah nur die ernsten Mienen, die bedrückten und besorgten Gesichter. Der fragt, was ist denn los? Was ist denn wieder passiert? Und dann dreht sich einer von diesen Männern um. Ich habe nie in Erfahrung bringen können, wer es war, der nur sagte, was soll denn noch passieren können, seitdem Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Er wollte sagen, die Sachen, die wir hier besprechen, sind eigentlich, auch wenn sie uns bedrücken, kleine Dinge. Gegenüber der großen Macht Jesu, der jetzt Herr Himmels und der Erden ist. Er ist König und Herr und ihm gehört alle Gewalt. Dieser Jesus hat den Tod niedergerungen, hat den Stein, der dort vor dem Grab war, weggeschleudert. Er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Welch ein Herr! Und das dürfen wir doch nicht vergessen, auch in den bewegenden, aufregenden Tagen unseres Lebens. Jesus ist Herr und König und es ist alles in seiner Hand. Aber jetzt kommt mein erster Punkt. Was ist dann mit unseren aufregenden Tagesereignissen? Wenn Jesus König und Herr ist, warum können dann so furchtbare Dinge geschehen? Warum gibt es da noch Kriege? Warum kann da noch der Teufel wüten? Und die Frage nach dem Warum, die kommt uns ja nicht bloß bei den großen politischen Geschehnissen unserer Tage. Wie können wir genauso sagen, bei den persönlichen Leid, das uns betrifft, bei so vielen Ängsten und Nöten, die uns heimsuchen? Paulus war in dieser Gemeinde von Thessalonich, im heutigen Saloniki, in eine wichtige Tatsache ein und sagt, ich habe doch mit euch darüber gesprochen. Haben wir auch darüber schon gesprochen, dass das sein muss? Der Böse muss zuerst offenbart werden. Der Satan, der Teufel mit seiner ganzen Macht muss diese Welt noch zuerst anstecken können. Es ist wie bei einer Seuche, die einen Körper befällt. Und Sie kennen das ja von der Infektion, wo das dann auf all die gesunden Organe übergreift, dann ist der ganze Körper befallen. Paulus sagt, bevor Jesus wiederkommt, muss zuerst der Böse offenbar werden. Er muss sichtbar werden, er muss Macht bekommen in der Welt. Er spricht von einem Geheimnis, nicht, dass es uns deshalb verborgen sei, sondern weil er damit sagen will, es geht in unseren Kopf schlecht ein. Nehmen Sie ein anderes Beispiel, denken Sie an eine Feuersbrunst, die fängt ganz klein in einem Haus an. Da lodert sie und wenn man sie nicht gleich löscht, dann geht das Feuer durchs Treppenhaus hoch, erfasst alle Stockwerke, bald brennt das ganze Haus lichterloh und sagt Paulus, so muss es mit der Welt werden. Der Böse muss zuerst alles ergreifen können. Der Tag des Herrn kann nicht kommen, es sei denn, dass zuvor der Abfall von Gott überall sichtbar werde. Was meint denn jetzt die Bibel mit diesem allem? Das Böse muss offenbar werden, die Bosheit muss sichtbar werden. Bibel hat ein Thema, dass diese Welt von Anfang an zerstört ist durch die Sünde, durch dieses Misstrauen gegen Gott, durch diese Feindschaft gegen Gott. Und die lodert überall in so kleinen Feuern. In unserem Leben hat sie Macht. Und da kann sie sich immer wieder entladen. Aber Paulus spricht hier plötzlich von dem Menschen der Bosheit, der sich an die Stelle Gottes setzt. Die Sünde kommt erst zu ihrem Ziel, wenn sie einen Menschen ganz ergriffen hat. Und wenn ein Mensch sich dann emporschwingt bis zu dieser großen Autorität, dass er sagt, ich bestimme allein über das, was gut und richtig ist. Ich brauche keinen Gott über mir. Ich brauche niemanden, der mir was sagen kann. Ich kann selbst über mein Leben verfügen. Wir sterblichen Todeskandidaten können unseren Mund so weit aufreißen der Lästerung gegen Gott. Wir reden über den heiligen, ewigen Gott, wie wenn wir über ihn überhaupt etwas anderes sagen können als Worte der Anbetung und ihn fürchten. Der Mensch, der sich sogar dann zum Schluss in dieser manifestierten Form des Bösen, so wie es die Bibel immer sagt, in der Figur des Antichristen, offenbaren die heiligste Stelle, wohl des Allerheiligsten in Jerusalem setzt, und sich dann verehren lässt und ausruft, ich bin der Einzige, der Macht und Gewalt hat in der Welt. Da wird es uns unheimlich, was das alles ist. Was ist das? Ein Mensch, ein sterblicher Mensch kann so reden. Ich möchte Ihnen mal ein Zitat vorlesen, ob Sie es noch im Kopf haben, aus unserem Jahrhundert. Du Mensch, ja, du bist Herr der Welt. Du Mensch, du Lebender, bist Schöpfer selbst und der Geschichte. Schöpfer deiner selbst und der Geschichte. Du bist ein Herr der Welt, du Mensch. Ja, der Herr der Welt bist du. Bist Herr der Erde. Meine Kantate am 20. Jahrestag der DDR. Aber jetzt brauchen wir nicht zum Fenster rausblicken. Der gleiche Geist lebt im Westen. In unseren Ländern des materiellen Wohlstands, wo wir sagen, ich kann doch über mein Leben verfügen. Es ist doch nicht nur Eduard von Schnitzler gewesen, der den Satz gesagt hat, die Wissenschaft schreitet voran und beweist, dass es das Höchste ist, Mensch zu sein. Da braucht man keinen Gott mehr. Und nun möchte ich nicht nur über den Unglauben in unseren Ländern reden. Das wissen Sie alle und dem begegnen Sie auf Schritt und Tritt. Mir macht es so Not, dass dieser Unglaube doch längst in unseren Herzen Einzug gehalten hat. Dass wir uns oft zutrauen, als ob wir das Wort Gottes selber zurechtbiegen könnten. Und ich erlebe es oft in Gesprächen mit Ihnen, wenn wir dann über unsere Lebensnöte und Lebensprobleme sprechen und sagen, aber das Wort Gottes sagt doch deutlich für dich, dass das falsch ist. Dann setzen sich Menschen freimütig über Gottes Gebote hinweg. Dass sich der Mensch an die Stelle Gottes setzt, das ist ein Verfahren, das wir in unserem Herzen schon oft gemacht haben. Es wird der Mensch der Gesetzlosigkeit sein, der keine Ordnung Gottes mehr braucht. Ich lese das zunehmend in frommen christlichen Büchern, dass Menschen sagen, wir wollen uns nicht vom Buchstaben des Gesetzes einengen lassen, sondern in der Freiheit des Glaubens mutig uns selbst verwirklichen. Das ist der Mensch der Gesetzlosigkeit. Ich glaube nicht nur, dass er dort lebt in der Figur des Antichristen, sondern dass er über die ganze Erde kommt. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir heute nicht nur über gewisse Satansfiguren reden, die wir meinen, in der Weltpolitik zu entdecken, sondern unser eigenes Herz prüfen. Wo ist das in mir? Wo es mir Freude macht, die Spannung der Generationen aufzureißen und das vierte Gebot zu zerstören? Wo wir plötzlich über Leichen gehen können, das fünfte Gebot uns nichts mehr zu sagen hat. Und wo für uns auch die gute Ordnung der Ehe nur noch eine lästige Fessel ist.
eine alte Gesellschaftsordnung. Und so können wir gerade weitermachen. Der Mensch der Lüge, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Lust hat an der Ungerechtigkeit. Es ist nur tröstlich, dass da steht, dass er bis jetzt aufgehalten wird. Dieser Böse, damit er sich in seiner Macht nicht entfalten kann, das ist wirklich ein Geheimnis. Und wir wissen nicht, was Paulus meint. Wir können nur so viel sagen, es ist Gottes Güte, dass er diese ganzen schrecklichen Mächte des Bösen jetzt noch nicht losbrechen lässt. Denn dann ist das Ende da. Dann würde kein Mensch selig, wenn Gott nicht die Tage der letzten Anfechtung, der letzten Bösen verkürzt hätte.
Aber jetzt mein nächster Punkt. Wo stehen wir? Ich beobachte gerade in diesen Tagen, dass viele Christen es sich ganz gemütlich machen auf den Zuschauertribünen der Weltgeschichte. Und dann sitzen sie da. Und wir können ja wirklich, und wir tun das ja auch gerne mit der Bibel in der Hand, gewisse Zeitereignisse prüfen und werden und sagen, da erfüllt sich das Prophetenwort. Das, was die Schrift über Israel sagt, über Jerusalem, sagt sie ja so viel. Über die Feinde Israels, dass alle Nationen am Ende sich gegen Israel kehren, um den letzten Endkampf lesen wir viel in der Bibel. Ich möchte Sie aber immer bitten, dass Sie nie nur Zuschauer sind. Das gibt's nicht. Sie können nicht wie Jona im Gartenhäuschen sitzen und die Weltgeschichte beobachten. Jesus hat immer, wenn er davon sprach, gesagt, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Seid wach! Die Versuchung betrifft doch uns. Und wenn ich nun dieses Wort weiterlese, dann merke ich auf einmal, dass da nicht bloß von Figuren der Weltgeschichte gesprochen wird, sondern dass der Böse seine schlimmste Macht in der Jesusgemeinde entfaltet. Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen davon reden. Er wird verführen. Und zwar durch unsere Herzen zur Ungerechtigkeit. Es ist eine solche Versuchung in diesen Tagen, und ich will bewusst in Zeiten der weltpolitischen Hochspannung sagen, spüren Sie auch, wie Ihre eigene Gefährdung nicht von den äußeren Bedrohungen so groß ist, sondern von den vielen tagtäglichen kleinen Versuchungen, dass uns der Feind, der Mensch der Gesetzlosigkeit, abhalten will. Vom Gebet, von der Stille unter dem Wort. Und wenn man das auch hier einmal liest, dann heißt es, dass die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen wird. Die Liebe zur Wahrheit. Ja, was ist denn die Wahrheit? Darüber kann man heute wie zu Tagen des Pilatus, der Jesus verhörte, auch wieder so diskutieren. Was ist denn eigentlich wahr? Was ist denn gültig? Dein Wort, Herr, ist die Wahrheit. Ich will nicht über die Bibel streiten. Und es mag in der Bibel immer Stellen geben, die wir nicht verstehen. Lassen Sie sie liegen. Ich habe so viel zu tragen an den Stellen der Bibel, die ich verstehe. Wo Gott in Wahrheit zu meinem Herzen redet, so deutlich, zu meinem Herzen, dass alles aufgedeckt ist, dass ich Lust an der Ungerechtigkeit habe und dass ich längst merke, dass ich mit meinem Herzen besetzt bin von der Macht der Finsternis, vom Durcheinanderbringender, vom Satan, der mich in seine Gewalt reißen will, dass ich bei der Wahrheit bleibe. Dein Wort, Herr, ist die Wahrheit. Das ist wirklich für gläubige Bibelleser ein Kennzeichen der letzten bösen Zeit, dass der Teufel so viel Angriffe startet, dass er gerade die Christen am Wort verunsichern will, am Bibelwort. Ja wirklich, kann man denn aufs Bibelwort sich so verlassen? Und ist es wirklich das geschriebene Bibelwort? Wie soll ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich richtet nach deinem Wort? Das ist der einzige Weg, wo man durch eine böse Zeit hindurchgehen kann. Das wird ihnen Sicherheit und Geborgenheit geben. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, lesen Sie doch einfach das Wort. Dann weichen Ängste. Dann haben Sie den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Niemand kann Ihnen den wegnehmen.
Gott lässt diese Verführung seiner Gemeinde zu. Es gibt ja immer wieder Strömungen unter den Christen, die meinen, es kämen so große Zeiten, wo noch die ganze Welt sich bekehrt. Nach der Schrift nicht. Nach der Schrift wird sein, wie am Anfang, die kleine Jesusgemeinde wird verfolgt sein. Aber sie werden beieinander sein, vielleicht in den Häusern hin und her und das Wort miteinander austeilen und haben Gemeinschaft am Wort, an der Apostellehre und am Brotbrechen. Um der Treue der Schrift willen möchte ich jetzt noch etwas mit Ihnen aus diesem Abschnitt besprechen. Es wird mir nicht leicht, ich will es in ganzer Zurückhaltung und Zartheit tun. Hier steht im Vers 9, dass der Böse in der Macht des Satans auftreten wird, mit großer Kraft und Zeichen, lügenhaften Zeichen und Wundern. Und ich will jetzt bewusst nicht viel darüber sagen, weil ich in den letzten Wochen überwältigend Wunder Gottes erlebt und erfahren habe. Aber es wird ein Zeichen des Antichrists sein, der Christus nachäfft, dass er die gläubige Gemeinde an dieser Stelle durch Zeichen und Wunder verführt. Und deshalb erleben wir dennoch Wunder. Aber sie sind nicht das Kennzeichen, denn das könnte auch der Verführer sein und das macht es so schwer. Und ich will mehr gar nicht sagen, als dass ich Ihnen dieses Wort nicht verschweigen wollte. Denn es steht nicht nur im Thessalonicher Brief, sondern es steht auch Matthäus 24, Vers 24, wo Jesus es in gleicher Weise noch einmal sagt, es wird die Not der Endzeit sein, dass viele kommen in meinem Namen, falsche Christus und falsche Propheten und große Zeichen und Wunder tun. Das ist der Grund, warum wir nicht auf die Wunder achten, obwohl uns Gott auch heute viele Wunder schenkt. Auch in der letzten bösen Zeit wird er uns viele Wunder schenken, aber sie sind nicht das Ausweis des rechten Christus, sondern das Wort allein, nur das Wort. Und es wird sogar so sein, dass uns dann auch das Wort des gekreuzigten Jesus immer größer wird. Da, wo der Mensch sich so hoch emporhebt, an die Stelle Gottes schwingt, der Mensch, der alles kann, da wird die gläubige Gemeinde davon reden, dass wir alles nur für Gott Versager sind. Leute mit viel, viel Schuld, die durch seine Gnade allein gerettet werden. Wir reden vom Kreuz Jesu in der letzten bösen Zeit. Mein letzter Punkt, lasst uns nicht erschrecken. Lasst uns nicht erschrecken. Paulus sagt, ihr sollt nicht erschrecken. Weder durch die schweren Ereignisse der letzten bösen Zeit, und ich habe das zu Ihnen ganz gewiss nun nicht deshalb gesagt, damit Sie erschrecken, sondern ich habe das Ihnen gesagt, damit Sie glauben, damit Sie in der letzten bösen Zeit wissen, wo Ihr Halt ist. Paulus sagt, wir danken Gott alle Zeit, dass er uns sich offenbart hat, dass wir zur Gemeinde gehören dürfen, dass wir einander stärken dürfen im Glauben und dass wir die Zusammenhänge wissen. Denn das steht da. Der Satan, der Böse, kann nur so weit gehen, wie Gott ihm Raum lässt. Und Jesus wird ihn vernichten. Jesus wird ihn vernichten, er wird ihn umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ist doch schön, das Lied, ein feste Burg ist und so. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Wir wollen doch nicht den Teufel groß machen, sondern Jesu Macht. Und in diesen Tagen wirkt er mächtig. Ich habe einen Brief bekommen, ich habe ihn erst heute gelesen, von einem Gemeindeglied, einem unserer jungen Leute, in einem Missionsland, schreibt, wie ihr Missionsleiter ausgewiesen wurde. Die Polizei hat verlangt, dass er am selben Tag noch das Land verlässt. Das kann man ja gar nicht, weil man ja weder ein Ticket hat, noch ein Flugzeug zum Gehen, sondern am nächsten Tag wollten sie ihn verhaften. Und sie schreibt nun weiter, unsere monatlichen Versammlungen haben wir eingestellt. Es ist im Moment zu riskant. Wie schon zuvor, aber jetzt noch verstärkt, wollen wir unsere Kontakte zu den Familien ausbauen. Aber auch da müssen wir sehr vorsichtig sein. Denn das Gebiet ist dauernd von der Polizei beobachtet. Wer weiß, inwieweit wir beschattet werden. Wir wollen uns durch diese Situation nicht entmutigen lassen, sondern sehen die Opposition als recht
positiv an. Satan ist unter anderem immer da am stärksten, wo er sich für sich selbst in Gefahr sieht, weil Gott wirkt. Jetzt möchte ich Ihnen Mut machen. So steht nun, heißt es hier im Vers 15, so steht nun fest und haltet euch an die Lehre. Sie dürfen in dieser Welt das Reich Gottes ausbreiten. Sie dürfen ein Zeuge der Gegenwart Jesu sein. Und vor ihnen hat der Teufel keine Macht mehr. Es ist ja oft so bei Christen, dass sie sich immer wieder ängstigen lassen durch die Macht Satans. Ich will das in einem Bild sagen, wenn man einen reißenden Strom hat und mit einem Boot eine Fähre hat über diesen Strom hinweg und dann sind die Stromschnellen und die Ruderer können auch nicht durch, da hat ja der Fährmann ein kleines Hilfsmittel. Er hat sich ein Stahlseil gespannt über den reißenden Fluss. Und so treibt die Strömung ihn nur an diesem Seil entlang ans andere Ufer. Und wenn wir in diese reißende Strömung dieser Welt hineintreten, und bei vielen von Ihnen ist das oft ein schwerer Kampf mit all dem, was Gott Ihnen auferlegt hat, und wo Sie kämpfen und ringen, dann sind Sie gehalten an dem Seil der Liebe Jesu, davon redet er. Er hat euch geliebt, ihr seid vom Herrn geliebte Brüder, ihr seid erwählt von ihm. Tröstet sie das nicht, dass Jesus sie lieb hat? Wir hatten diesen Tagen jemand gesagt, muss ich mich nicht noch einmal taufen lassen? Ich war in einer ganz anderen Konfession und meine Eltern haben überhaupt nichts geglaubt, ist meine Taufe nicht wertlos? Und ich habe zurückgeschrieben, es gilt doch die Zusage Jesu, ich liebe dich. Ich habe dich angenommen, du bist bei mir. So steht nun fest, haltet das fest, lasst euch nicht verwirren. Er aber, der unser Herr Jesus Christus, der uns geliebt hat, der hat uns einen ewigen Trost gegeben. Und darum ist das nicht das Thema auch unserer Predigt. Wir können es einmal abhandeln, warum der Böse so viel Macht hat. Wir können fragen, warum lässt Gott das zu? Aber wir wollen von der Königsherrschaft Jesu reden. Wir haben gestern Morgen von unserer Frau Ludwig Abschied nehmen müssen. Sie ist verstorben. Und wie am Vorabend meine Frau und ich noch im Krankenhaus waren, auf der Intensivstation, da waren wir beide bewegt, wie wir und unsere Frau Ludwig hat das alles mitsprechen können. Die großen Gottesworte sagen, es können Berge weichen, Hügel hinfallen, meine Gnade soll nicht von dir weichen. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Nein, die Weltereignisse, die sind für uns nicht das Aufregende, davor fürchten wir uns nicht. Wir haben nur eine Furcht, dass wir das Ziel versäumen, die Krone unseres Lebens. Und es ist so wichtig, dass wir nicht an einem Stück unseres Lebens dem Teufel Raum geben, dass er uns trennen kann von der Macht Jesu. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt ist nur wichtig, dass wir unseren Weg gehen. Heute dem Herrn dienen, treu ihm dienen. An den Platz, wo er uns hingestellt hat, als seine Boten. Und dass wir uns ihm ganz verschreiben, mit Leib und Seele, mit ganzem Herzen. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, keine andere Kreatur kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.